Wir zeichnen jetzt noch auf, was wir rausschneiden wollen würden.
Also dieses Mal ist es eigentlich relativ klar. Ich weiß auch nicht warum, aber in dieser Staffel neigen wir ja zum schlechten Singen. Und vielleicht sollten wir die Leute davor einfach mal beschützen.
Ach so.
Vielleicht einfach mal Prävention. Wir schneiden das direkt alles raus.
Dann schneidest du aber direkt den Anfang der Folge raus. Können wir nicht bringen.
Die ersten 5 Minuten. Weg damit.
Die ersten 5 Minuten weg damit. Nicht den Teil, wo du dich so wie so eine kleine Oberlehrerin aufgeführt hast und alle Leute an die Tafel gebeten hast zum Biotest.
Ich habe nur dich an die Tafel gebeten und du hast dich geweigert. Setzen 6, Kim Stoppert, sage ich dazu. Und was wir eigentlich reinschneiden müssten wiederum, ist irgendeine Durchfallgeschichte. Wir haben nicht über Durchfall geredet dieses Mal.
Oh Gott, das ist ja wirklich so mittel dieses Mal. Ansonsten, was top ist dieses Mal, ist die Lynn Künstner. Die ist unsere Interviewpartnerin. Sie ist Influencerin und postet sehr hübsche, sexy Bilder auf Instagram. Immer mit Sensor und Pumpe dabei. Und mit der haben wir über Sex gesprochen.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage mit mir, Freddy Schürheck, Typ 1.
Und mit mir, Kim Stoppert, Typ 2. Hi. Und Freddy, magst du singen oder soll ich?
Meinst du jetzt die Ballermann-Songs mit Bums drinne, die ich versprochen hatte?
Nee, ich dachte am allerersten Mal auf den 90er-Klassiker. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Da, 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 da.
Ja, das ist ein guter Song. Ja, perfekt. Also den Song stellt ihr euch jetzt einfach nochmal in schön vor. Und dann seid ihr genau in dem Mood, in den wir euch heute brauchen. So, und jetzt vielleicht kurz vorab, bevor jetzt alle verwirrt sind und sich denken, und Warum wollte Freddy jetzt eigentlich mit Bums Ballermann Songs? Wir haben letzte Woche in der Folge die These aufgestellt, dass das Wort Bumsen ein Ballermann-Wort ist und bestimmt in sehr vielen Ballermann-Songtexten vorkommt. Ich habe heute recherchiert. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich saß im ICE, während neben mir andere Menschen wichtige Dinge taten an ihren Laptops. So Leute in Anzug und so. Ich kam gerade aus Frankfurt, Bankerstadt, und ich sitze da und google Bumsen in Ballermann-Songs und hochsexualisierte Ballermann-Songtexte und solche Schlagworte. Und muss aber sagen, ich habe nach 10 Minuten Recherche sehr viel Verstörendes gelesen, aber nicht das Wort Bums. Und dann habe ich aufgegeben. Dann wollte ich auch nicht mehr. Das war also...
Hä?
Oh, nee, das Wort Bums habe ich nicht gefunden. Und das ist, glaube ich, zu harmlos.
Bumsen kommt doch in...
Nee,
in Ballermann-Songs.
Ich habe einige Songtexte durchgelesen.
Ist das auch so Ding, was man, weil man vielleicht auch denkt, weil das Wort Pillemann oder so oft im Ballermann-Kontext kommt, vielleicht kommt das Wort Bumsen. Weißt du, so Pillemann und Bumsen sind für mich auf einem Niveau.
Ja, aber der kommt auch nicht so, kam auch nicht, also es war krasser. Also die Songtexte, Pillemann, das war einfach.
Pillemann.
Ja, doch, das kenne ich natürlich, aber das singt man ja nicht am Ballermann, oder?
Hä, was ist Moment? Ach, Leute, jetzt müssen wir erstmal gucken, was die Definition von einem Ballermann-Song ist. Aber ich glaube, das führt diese Woche zu weit.
Ihr könnt ja selbst mal gerne recherchieren, gerne natürlich auch im ICE, also in der Öffentlichkeit, wenn fremde Menschen neben euch sitzen. Das gibt dann den besonderen Kick, wenn man sich durch diese Songtexte durchscrollt. Und ansonsten möchte ich mich tatsächlich von jeglichem Mitsingen, was ich jemals bei Ballermann-Songs gemacht habe, distanzieren, nachdem ich diese ganzen verstörenden Texte nochmal so schwarz auf weiß gelesen habe und mir dachte einfach nur, was für ein Rotz das doch auch immer ist. So.
Nüchtern und schwarz auf weiß sieht vieles anders aus
ja,
an Ballermann.
Ja, und es ist nicht schön.
Und eigentlich wollen wir über unseren Diabetes reden. Und in dieser Woche wollen wir über Diabetes und Sex reden, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich sage nochmal ganz kurz klar und deutlich das Thema dieser Folge.
Was bedeutet Sex eigentlich für Diabetikerinnen und Diabetiker? Und da muss man sagen, dass wir beide, glaube ich, super lange gar nicht dachten, dass es irgendwas bedeutet. Also so nach dem Motto, nee, macht doch keinen Unterschied, ist doch völlig egal. Bis Kim eine erstaunliche Entdeckung bei ihrem Diabetologen gemacht hat.
Genau, ein kleines Schildchen, so in Rot, was aber, als ich da saß, natürlich so am Rand stand und mir ist es dann trotzdem aufgefallen, es war wie so eine gefaltete Visitenkarte und da stand drauf, Erektionsprobleme, sprechen Sie uns an, ganz diskret. Und ich dachte so, warum steht dieses Schild hier? Und mir ist es gar nicht bewusst gewesen, dass es tatsächlich bei Männern, die eine Diabetesdiagnose haben, vorkommen kann, dass sie Erektionsprobleme haben. Habe ich zu dem Zeitpunkt nie was von gehört. War mir neu.
Und es sind vor allen Dingen ganz schön viele. Wir haben uns jetzt natürlich hier extra für diese Folge mal ein bisschen informiert. Jeder zweite Diabetiker Typ 2, der lange Diabetes hat, wird wahrscheinlich mit Erektionsstörungen irgendwann zu tun bekommen, heißt es in der Apothekenumschau. Und bei Frauen sind es bis zu 70% der Frauen, die irgendeine Art von Probleme beim Sex haben. Da geht's dann eher so in die Richtung Scheidentrockenheit zum Beispiel oder Unlust, die man verspürt, weil man einfach vorher vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil man eben Schmerzen beim Sex hatte. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie eben Diabetes unser Sexleben dann doch irgendwie beeinflussen kann. Und darüber reden wir in dieser Folge.
Ja, und was mir gar nicht so bewusst war, was ich aber tatsächlich auch schon mal gehört habe, aber ich habe das eben, also so manche Dinge, die einem ja selbst nicht betreffen, die setzt man dann erst später zusammen, ne? Bei Frauen kann es auch tatsächlich häufig zu Infektionen kommen, weil dein Urin ja mit Glukose angereichert ist. Das verändert natürlich das Niveau unterum. Dadurch kann es zu Scheidenpilz kommen. Und an dieser Stelle müssen wir auch, glaube ich, nochmal sagen, das, was wir jede Folge sagen, wenn ihr solche Probleme habt, dann sprecht mit Ärzten darüber. Also auch wenn ihr jetzt aus dieser Folge irgendwas Tolles herausnimmt und denkt, boah, Freddy und Kim, super toller Tipp, setze ich direkt um. Redet vorher nochmal mit einem Arzt darüber. Generell ist Reden vielleicht auch bei diesem Problem schon der erste Schritt zur Besserung, weil man weiß nämlich so gar nicht genau, warum Diabetes diese Probleme wirklich hervorruft. Natürlich gibt es Nervenschäden, wenn man länger an Diabetes erkrankt. Das kann natürlich zu diesen Problemen führen. Aber wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Diabetes und Stress und genauer gesagt über den Diabetes-Distress. Und wenn man dann natürlich den kompletten Tag so an sein Diabetes-Management denkt und ich muss das noch machen und hätte ich nicht heute dieses gemacht, dann stresst einer das natürlich zu sehr und dann hat man vielleicht abends nicht so viel Bock auf Zweisamkeiten. Und wenn man auch als Dia-2er ja auch immer gesagt bekommt, du musst abnehmen, ja, dann kommt ja auch das Bild in deinem Kopf ist ja auch, ich bin zu dick und vielleicht fühlt man sich ja dann auch gar nicht mehr so wirklich attraktiv und das kann natürlich auch dazu führen, dass man abends keine Lust mehr hat oder an welcher Tageszeit ihr da auch immer dran denken wollt. Und deshalb ansprechen und eventuell vielleicht nochmal einen Experten für Diabetes Distress aufsuchen. An der Stelle nochmal der Hinweis an die Deutsche Diabetesgesellschaft. Da könnt ihr auf Therapiesuche gehen für Therapeuten, die sich spezialisiert haben auf die Behandlung bei Diabetes. Ja, das ist eine psychologische Zusatzausbildung, die man da machen kann.
Das heißt, wir haben jetzt also gesagt, warum es eben beim Sexleben Probleme geben kann für Diabetikerinnen und Diabetiker. Es kann an den Gefäßen und Nervenschäden quasi liegen. Es kann an, dass man depressive Schübe hat. Es kann tatsächlich auch relativ in Anführungszeichen banal sein, nämlich einfach, dass man Medikamente nimmt im Zuge seiner Diabetes-Nebenwirkungen, zum Beispiel Blutdrucksenker, die wiederum auch die Erektionsfähigkeit bei Männern beeinflussen kann. Wusste ich nicht, kann sich aber gegenseitig bedingen. Das heißt, auch da lieber diese Dinge einfach mal ansprechen und vielleicht merkt man dann schon ganz schnell mit dem Diabetologen zusammen oder mit wem auch immer man aus seinem Ärzteteam darüber spricht, ach so, warte mal, das ist einfach, weil ich diese eine Pille jetzt nehme, die beeinflusst, dass nachts nichts mehr läuft. Ich habe tatsächlich einen Test gefunden, den man machen kann, Frauen und Männer, wenn sie das Gefühl haben, okay, ich glaube, ich habe vielleicht eine sexuelle Störung, aber vielleicht auch nicht so oder doch nicht. Man kann das testen und zwar beim Informationszentrum für Sexualität und Gesundheit, isg-info.de. Da kann man dann einen Test machen, wo man zum Beispiel angibt, wie oft hatte man Sex, wie zufrieden ist man mit seinem Sexleben. Die Männer geben dann eben an, klappt alles, klappt es nicht und so weiter. Und dann kriegt man hinterher ein Ergebnis, ob es tatsächlich da gerade ein richtiges Problem gibt, das man angehen sollte oder ob es doch vielleicht eher nur so ein Gefühl ist. Das ist natürlich auch, das ersetzt natürlich kein Gespräch mit einem Arzt, aber es ist vielleicht schon mal so eine erste Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass vielleicht was nicht stimmt und was vielleicht da nicht genau stimmt.
Worüber ich mir auch keine Gedanken gemacht habe vor diesem Thema, bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, ist, wenn du ein Typ F bist, ne, also Eltern von Kindern mit Diabetes 1, oder 2, also insulinpflichtige Kinder, da musst du mit denen ja auch darüber reden, was die machen, wenn die Sex haben das erste Mal. Das stelle ich mir super unangenehm vor.
Aber wieso? Das ist doch, also das ist ja, ich glaube, dieses Gespräch ist immer unangenehm und es ist völlig Latte, ob das jetzt mit einem Kind ist, was Diabetes hat oder kein Diabetes hat. Das Gespräch ist immer unangenehm.
Ja, aber stell dir mal vor, du musst es halt noch eine Spur unangenehmer machen, weil Mama kriegt ja vielleicht den Alarm auf dem Handy.
Wie, die kriegt den Alarm auf dem Handy? Wenn
naja, stell mal vor, das Kind trägt einen Sensor. Ja. Oder der Jugendliche trägt einen Sensor, der oder die Jugendliche. So, und jetzt ist das ja so, das kann ja anstrengend sein, das kann, das erste Mal, das ist so super nervös und dann hast du irgendwie Spitzen oder du hast Unterzucker und dann kommst du nach Hause und die Mama sagt, was war denn los? Warum hast du denn da 250 gehabt? Und dann sagst du so,
aber das ist
was
jetzt,
habt ihr denn gemacht, du und dein Freund, dass das so der Zucker so entgleist?
Ja gut, dann sag mal halt, wir haben halt sehr leidenschaftlich Mario Kart gespielt oder so. Also bitte, da gibt's doch immer irgendwas, wie man sich da rauswinden kann.
Entschuldigung.
Naja, ich habe ja gesagt, hier diverse Male schon, dass ich ja gerade groß im Hogwarts Legacy Game bin und ich bilde mir ein, aber da vielleicht haben wir ja auch Gamerinnen und Gamer unter unseren Hörerinnen und Hörern. Falls ihr auch zockt, habt ihr auch das Gefühl manchmal, wenn dann da so ein Endboss kommt, dass der Zucker ein bisschen nach oben geht wegen Stresslevel. Habe ich tatsächlich ein bisschen das Gefühl, das waren jetzt die Todesser, die mich gerade herausgefordert haben.
Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich muss ja auch sagen, dass ich tatsächlich damit ja auch nicht so die Berührungspunkte habe, weil ich bin ja nicht insulinpflichtig. Und ich muss auch sagen, dass ich das jetzt in den Werten, also war mir vorher nicht bewusst, dass sich das auf die Werte auswirkt. Also keine Ahnung, habe ich auch noch nie nachgehalten, weil ich aber auch da natürlich als nicht insulinpflichtiger Mensch da nicht so, muss ich mir ja keine, Gott sei Dank keine Gedanken drum machen, ob ich da jetzt in Unterzucker durchrutsche.
Ja.
Das ist natürlich ein Vorteil.
Das stimmt. Wollen wir vielleicht mal einmal hier kategorisch die verschiedenen Geschlechter durchgehen und nochmal besprechen, was es so gibt an Dingen, die einen beeinflussen könnten und was man dagegen machen kann? Also jetzt nicht in Sachen von Mario Kart, du guckst gerade so verwirrt. Ich meine, ich meine jetzt tatsächlich so Biounterrichtmäßig. Weißt du, wir waren ja letzte Woche schon Biounterricht, 6. Klasse und in meinem Tafelbild Gedanken, so, denke ich gerade, wir schreiben jetzt mal auf die linke Seite der Tafel einmal Frauen, Doppelpunkt. Und auf die rechte Seite die Männer und gucken dann, was kann eben, welche Fälle können eintreten und was kann man machen.
Ihr müsst wissen, Freddy hat mal Lehramt studiert, so quasi was Sicheres. Freddy hat auch was Sicheres gelernt.
Ich habe gelernt, wie man ein gutes Tafelbild macht. Also wir haben jetzt hier die Probleme der Frauen aufgeschrieben. Kommen wir zu dem Punkt, was tun die Frauen dann? Was man machen kann?
Also man kann natürlich Gleitmittel benutzen. Da sollte man aber auf jeden Fall vorher abchecken, ob die mit dem Kondomen oder mit dem anderen Verhütungsmittel konform gehen. Also es gibt ja auch so Verhütungssalben oder so. Da muss man auch aufpassen, funktionieren die jetzt mit der anderen Salbe und so. Ist man vielleicht auch allergisch aufs Gleitmittel, da muss man auch genau gucken. Darüber reden mit dem Partner natürlich, dass man vielleicht ein bisschen mehr Vorspiel braucht, als das gewohnt ist oder dass sich das jetzt verändert hat. Und beim Punkt Scheidenpilz ist natürlich die Intimpflege wichtig, aber auch da vorsichtig sein. Man sollte da jetzt nicht 100.000 Seifen benutzen und da 3-4 Mal am Tag sich waschen, weil auch das kann schädlich sein, weil die Flora und Fauna beim Frauen untenrum ist nun mal in einem bestimmten pH-Wert gehalten, der nicht mit dem Rest des Körpers unbedingt übereinstimmen muss. Das hat was mit natürlicher Selektion bei der Befruchtung zu tun. Ich erspare euch die Details. Aber wichtig ist, wenn ihr da eine Intimpflege braucht, genau überlegen und genau recherchieren, was ist denn jetzt eine gute Intimpflege und damit auch nicht übertreiben, weil sonst macht ihr vielleicht mehr kaputt, als ihr heilen wollt.
Ein weiterer Punkt, den man auch noch mit auf die Tafel machen kann, ist Beckenbodentraining zur besseren Durchblutung.
Das ist so der Moment, in dem man direkt anfängt, so eine Kegelübung zu machen. Weißt du? Dieses Zusammenziehen.
Ja, das kenne ich nur von den Kardashians. Ja, ja, doch, das kenne ich von, Kardashians. Ja, ja. Du doch auch, so da Momente, lernt man solche Dinge.
Das wusste ich schon vor den Kardashians, aber man redet drüber und man denkt direkt so, oh, mache ich mal eine Kegelübung. Kann ich ja auch im Sitzen machen, so.
Ansonsten, was natürlich auch wichtig ist, ist Bewegung und Sport und so weiter, gerade jetzt zum Beispiel auch bei den Männern, zu denen wir jetzt kommen. Kommen wir zur nächsten Tafelseite.
Kann ich noch kurz was bei der anderen Tafelseite sagen? Was man auch tun kann, ist auf jeden Fall einmal kurz die Medikamente ansprechen. Denn die Medikamente, die ich ja nehme, die SGLT2-Hemmer, die binden ja mehr Glukose an den Urin. Dadurch werden Scheidenpilze begünstigt. Das wurde mir extra gesagt, als meine Ärztin mir das verschrieben hat. Gesagt, achten Sie darauf. Wenn sowas ist, wenn sie dafür sehr anfällig sind, müssen sie nochmal wiederkommen, dann müssen wir über die Medikamente nochmal sprechen.
Ja.
Also deshalb auch wichtig, es anzusprechen, weil vielleicht könnt ihr da noch bei den Medikamenten ein bisschen was ändern und dass es dann wieder besser wird.
Kommen wir zu den Männern.
Was es da geben kann? Erektionsstörungen.
Genau, das heißt tatsächlich, der Fachbegriff ist dabei erektile Dysfunktion, habe ich gelernt. Dysfunktion schreibt man übrigens mit Y. Das wusste ich auch nicht. Ja, das sind so die random Facts, die man sich dann merkt. Wir müssen ja auch alles richtig an die Tafel schreiben, Kim. Ja.
Dadurch natürlich ist das ein kleiner Teufelskreis, ja? Also man kann an dem einen Mal nicht, dann fragt man sich, kann ich morgen auch mal? Und dann verselbstständigt das sich so. Und dann kann tatsächlich die Erektionsstörung gar nicht mehr bedingt durch den Diabetes kommen, sondern ihr kommt in so einen Teufelskreis und habt solche Angst davor, nicht zu können, dass beim nächsten Mal gar nicht der Diabetes schuld ist, sondern einfach euer Kopf. Also eine, der Kopf kann auch, wie sagt man das denn jetzt?
Also es gibt eben Unterschiede. Manchmal ist es wirklich körperlich bedingt, dass man nicht kann, weil man eben zum Beispiel Probleme auch da wieder mit den Blutgefäßen hat, dass man da Gefäßänderungen hat. Und genau diese, die klitzekleinen Gefäße spielen ja bei einer Erektion eine große Rolle. Und wenn die nicht richtig funktionieren, wenn es da nicht richtig funktioniert, dann kann es problematisch sein. Das heißt, das ist dann wirklich körperlich bedingt. Es kann aber auch wirklich einfach psychologisch sein, dass es eben, wie Kim sagt, mal nicht geklappt hat und die nächsten Male machst du dich so verrückt, dass du auch dann wieder nicht kannst. Weil das auch wieder, das habe ich jetzt auch alles gelernt in der Recherche, durch das Stresshormon ziehen sich auch Gefäße zusammen. Das heißt, wenn du dir Stress machst, weil du denkst, ah Mist, heute muss es aber klappen, zieht sich quasi bei dir alles zusammen und dann wird da auch nichts.
Hast du bei Männern noch was auf deiner Liste?
Du, ich habe bei den Männern, ich habe so viel auf meiner Liste, ne?
Wirklich?
Ja, du, boah, ich habe jetzt...
Muss ich, warte, ich putze mir kurz die Nase, dann geht's weiter.
Ja. Das ist die nasale Dysfunktion von Kim Stoppert. So, warte, ich hab's hier. Mhm. Eine Ursache ist oftmals auch für Erektionsprobleme, dass Männer Testosteronmangel haben. Und gerade Männer mit Diabetes neigen zu Testosteronmangel. Da gibt's jetzt ganz viele Studien zu, die das belegen, dass es so einen Zusammenhang gibt. Und deswegen sollte man tatsächlich, wenn man Erektionsprobleme hat, nicht nur das natürlich beim Arzt irgendwie ansprechen, erfordert Mut, kann ich mir richtig gut vorstellen. Deswegen ist dieses Schild, was Kim beschrieben hat, ja auch wirklich sehr klein da in der Praxis gewesen. Mhm. Aber wenn man das macht, dann vielleicht auch mal fragen, können wir mal meinen Testosteronspiegel checken? Weil ich habe das Gefühl, auch da irgendwie stimmt was nicht. Und das kann man alles in den Griff bekommen.
Mit zum Beispiel Tabletten. Und wir meinen nicht nur die blauen
Viagra-Tabletten,
sondern es gibt natürlich auch andere Tabletten, die Durchblutungsstörungen aufheben. Ne? Und dann gibt es natürlich auch so Hilfsmittel wie Pumpen, die kann man auch benutzen. Was hast du noch für Hilfsmittel?
Sport, das große Must-Have und den Testosteronmangel ausgleichen durch Gels oder durch Medikamente. Und da hat tatsächlich der Dr. Med Christian Leiber-Kaspers, ich möchte fast sagen, mein Biolehrer gestern Abend, weil ich mir den Podcast von ihm bei den Zuckerjunkies, bei unserem lieben Sascha Schwarm angehört habe. Und der Dr. Med Christian Leiber-Kaspers, der ist Oberarzt für den Bereich Andrologie. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie die Gynäkologie für Frauen, nur ein paar weniger Bereiche. Der hat erklärt, dass gerade die Testosteronbehandlung halt super wichtig ist, weil das so gute Wechselwirkung auch haben kann. Nicht nur, dass Leute mit Diabetes bei Testosteronmangel durch dann eben Tabletten oder einen Gel irgendwie wieder einen besseren Testosteronhaushalt haben, auch deren Zuckerhaushalt verbessert sich tatsächlich, weil nämlich der Stoffwechsel angeregt wird und sie zum Beispiel auch leichter abnehmen können, wenn sie einen besseren Testosteronhaushalt haben.
Weißt du, was mich noch interessiert hat? Also Sex ist ja auch was, Entschuldigung, Sex ist ja auch etwas, was quasi ja wie Sport ist. Und du hast doch letzte Woche immer aus deiner Sportfibel da vorgelesen. Steht da auch was zum Thema Sex? Wird der Sex auch als Sport gewertet?
Da muss ich jetzt mal zugeben, die Fibel ist über 800 Seiten lang. Also ich habe jetzt zumindest nichts Auffälliges so beim Durchblättern entdeckt. Ich habe tatsächlich, was ich gelesen habe im Netz, war, dass es relativ selten während des Sexes zu Unterzuckerung kommen kann.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Eigentlich. Und gleichzeitig haben wir ja auch für diese Folge eine sehr spannende Diabetikerin interviewt, die uns ja das komplette Gegenteil bewiesen hat.
Das ist nämlich die Lynn Künstner. Sie ist eigentlich Tattoo-Model gewesen und hat dann aber auf ihrem Instagram-Kanal auch ihre Diabetes-Erkrankung öffentlich gemacht. Und seitdem gibt es nicht nur sexy Bilder mit sexy Tattoos, sondern die Pumpe und der Sensor sind auch immer mit dabei auf den Fotos.
Ja, und so sorgt sie für Sichtbarkeit, für ein wichtiges Thema und das allein bei ihren über 140.000 Followerinnen und Followern, die sie hat. Und wir haben sie getroffen beim T1 Day in Berlin.
Hallo, hallo.
Du engagierst dich für Diabetes Typ 1 seit ungefähr 2019 auch auf deinen Instagram-Kanälen ganz offiziell. Davor war dein Instagram-Kanal ja ein Tattoo-Model. Kanal hauptsächlich. Warum hast du 2019 gesagt, jetzt oute ich mich sozusagen, dass ich Typ 1 habe?
Weil mein Kanal doch, ich will nicht sagen, wenig Persönlichkeit hatte, aber doch, es hat so einen Touch meiner Person sozusagen gefehlt. Also meine Community kannte meine Bilder, aber wusste nicht so richtig was Persönliches über mich. Da ich aber Familie zum Beispiel sehr aus meinem Kanal raushalte, habe ich dann gedacht, ja, so mein Typ 1er, das wäre doch eigentlich mal so ein Punkt, wo ich mich einfach mal outen könnte sozusagen. Ne? Und das war so der Anfang. Und dann kam durch Zufall ja die erste Kampagne mit dem Helmholtz-Zentrum. Und da wurde das Ganze quasi noch bestärkt sozusagen. Ja, dann ging das los.
Und wie haben die Fans drauf reagiert?
Also ich war überrascht, doch sehr positiv. Es kamen sehr, sehr viele Nachrichten. Hey, du auch? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Oder toll, dass du das so erzählst und dass du da so ehrlich bist. Also die Reaktionen waren wirklich zu 99% positiv.
Du hast ja sehr viele Tattoos. Wie viele Tattoos hast du?
Das ist immer so eine blöde Frage, muss ich jetzt sagen.
Zähl doch mal nach.
Man kann das wirklich nicht zählen, weil aus den einzelnen Tattoos sind mittlerweile so verbundene Tattoos geworden, dass ich einfach sage, dass die Hälfte meines Körpers eigentlich tätowiert ist.
Und hast du irgendein Tattoo, auch das tatsächlich einen Diabetesbezug hat?
Ja, sogar zwei.
Welche sind das und was ist da die Verbindung?
Mein allererstes, was ich mir machen lassen habe, ist auf meinem Rücken. Das ist ein Korsett. Und da steht quasi auf Englisch drin, liebe deinen Feind. Weil ich der Meinung bin, wenn du mit deinem Feind nicht klarkommst, kannst du auch nicht mit ihm leben, ne? Also, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Diabetes ist irgendwo so mein Feind, aber ich muss ihn ja auch lieben, um damit umgehen zu können. Das war so meine erste Verarbeitung sozusagen damit. Und dann habe ich noch ein recht großflächiges Tattoo auf meinem Oberschenkel. Ach, ganz kurz gesagt, das ist so ein ziemlich schöner Baum mit einem kleinen Mädchen, das unten drunter steht, das so einen schützenden Schirm über sich hat und von dem Baum hängt eine Uhr. Da ist quasi der 8. März 2010, also Dreizeiger sozusagen drin. Das ist der Tag, an dem der Typ 1er bei mir diagnostiziert wurde. Ja, das ist noch das zweite dazu.
Und dein erstes Tattoo, das Korsett-Tattoo, war auch tatsächlich insgesamt dein erstes Tattoo.
Richtig.
Aber das ist jetzt ja gerade so ein krasser Full-Circle-Moment. Guck mal, mit dem Diabetes hast du dir das erste Tattoo machen lassen.
Ja.
Und nachdem du dann als Tattoo-Model schon super erfolgreich warst, hast du jetzt auch noch das Diabetes-Thema wieder aufgegriffen.
Ja, das stimmt.
Wenn du so als Model arbeitest, du hast ja auch eine Pumpe, ne?
Mhm.
Wie reagieren die Fotografen? Schon mal einen blöden Spruch bekommen?
Ich muss dazu sagen, so mit Fotografen, das ist bei mir noch relativ selten. Also wenn, dann mache ich diese ganzen Model-Sachen durch Kooperation selbst, ne, die Bilder sozusagen. Deswegen ist das erstmal kein Problem. Aber dadurch, dass, wenn ich mal mit einem Fotografen shoote, die sich vorher immer über mich informieren, ist das eigentlich gar kein Thema mehr groß. Also das ist so voll akzeptabel sozusagen.
Du hast ja auch mit dem Playboy geshootet. Wo lag da der, also eine Reportage gemacht über Camping, ne? So Wildnisleben.
Survival,
und so.
Ja.
Wo lag da der Fokus? Haben die mehr auf deine Tattoos geachtet und darauf, dass du ja auch sexy Posen auf deinem Kanal hast? Oder war das schon so die Verbindung auch mit dem Diabetes?
Also die Reportage, muss man dazu sagen, war erstmal wirklich zum Thema Survival, ne? Also es ging dort nicht hauptsächlich um mich, sondern ich war einfach Teil dieser Reportage und hatte das Glück, da Teil sein zu dürfen. Und dann war das doch für den Journalisten sozusagen, der dann den Text dazu geschrieben hat und den Fotografen, doch ein sehr interessantes Thema. Wie läuft das denn jetzt im Survival ab, ne? Die anderen mussten auf Nahrungssuche gehen und ich natürlich auch, aber ich hatte natürlich immer irgendwas dabei, um eventuell eine Unterzuckerung ausgleichen zu können, ne? Und für mich selbst war das doch schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Also das war dann nicht so, dass ich direkt zum Kühlschrank rennen konnte und mir da irgendwas hinterhauen konnte, sondern ich musste da wirklich sehr bedacht handeln auf jeden Fall. Wir waren ja dort auch einen ganzen Tag unterwegs und das war dann auch wirklich so, dass wir zum Frühstück und zum Mittag keine Mahlzeiten hatten, sondern wir mussten dann selber über den Tag suchen, haben dann abends Insekten überm Feuer gemacht und so. Also das war schon sehr abenteuerlich.
Oh. Und wie viel KE hat denn so einen Haufen Insekten?
Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung. Ich war einfach nur froh, dass ich was zwischen den Zähnen hatte. Und meine Werte waren natürlich über die Tage sehr niedrig, ne? Also aber ich habe keine Ahnung.
Total spannend, dieser Survival und Diabetes, diese Verbindung irgendwie. Ich habe neulich, du hast es wahrscheinlich auch verfolgt, bei YouTube ja groß und bei Twitch großes Thema, Seven vs. Wild. Mhm. Eben bekannte YouTuber, die sich eben auf einer einsamen Insel alleine durchschlagen müssen, ohne Essen, ohne alles. Und ich saß da mit meinem Freund und war auch immer nur so, ich glaube, ich könnte da nicht mitmachen, weil wir würden ja, also wir müssten halt, genau wie du es jetzt eben in dem Fall auch hattest, Notfall-Kit eben mit Traubenzucker und sowas dabei haben. Ja. Das ist ja sonst
ja, also ich hatte da natürlich dann bei den Survival-Profis auch mal drüber gesprochen. Ich sag so, was mache ich denn jetzt hier, wenn ich jetzt hier keinen Traubenzucker oder keine Gummibärchen dabei habe? Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, haben aus diversen Pflanzen die Wurzeln gegessen, die dann so ähnlich wirken wie Kartoffeln sozusagen. Das dauert natürlich trotzdem ein bisschen länger von der Wirkung, ne? Aber die nächste Variante wäre noch gewesen, wirklich von den Blüten, von Blumen,
das Innere?
Ja, einfach die komplette Blüte sozusagen zu essen, weil die ja teilweise Zucker enthalten, ne? Das war so die Notfallsituation dann. Aber mich würde das Thema doch durchaus mal interessieren. Also zum Beispiel läuft ja auch gerade wieder das Dschungelcamp, ne? Und ich sag mal so, warum ist dann nie mal jemand, sag ich mal, von Typ 1 an dabei, um dort einfach mal klar zu machen, dass das gar nicht so einfach ist, ne? Also das wäre, glaube ich, auch mal was Neues und eine echte Herausforderung, also, ja.
Das wird aber auch richtig Beef dann im Camp geben, ne? Wenn wir dann als Typ 1er irgendwie unsere Schokoriegel rausholen würden, so damit, ich muss jetzt ja gerade und alle anderen, ich esse seit 10 Tagen nur Bohnen und Pupse.
Ich bin mir sicher, Dr. Bob hätte da bestimmt auch noch eine Variante, die ein bisschen verträglicher wäre. Irgendwie, ja, keine Ahnung.
Dann gibt's keine Bohnen für dich, dann gibt's nur Blüten.
Du bist ja heute hier, um eben, gerade hast du schon mal so eine kleine Vorstellungsrunde mitgemacht, wo du eben ein bisschen gezeigt hast, was dein Leben eben mit Diabetes momentan für dich bedeutet, wie dein Alltag aussieht und so. Gleich bist du aber ja auch noch Teil einer Diskussionsrunde, wo es unter anderem auch um Diabetes und Sex geht. Was würdest du denn sagen? Hat sich da bei dir irgendwas verändert tatsächlich? Oder gibt es da irgendwas? Wir haben da neulich mit einem Diabetespsychologen drüber gesprochen, der zum Beispiel sagte, naja, Leute, die eine Pumpe haben, die fühlen sich vielleicht mit ihrem Körper dann in dem Moment nicht so wohl, als wenn sie keine Pumpe am Körper hätten, wenn sie halt nackt sind zum Beispiel.
Sind wir mal alle ehrlich, ne? Wir haben alle mal einen One-Night-Stand gehabt, ne? Und wenn du jetzt gerade in dem Gespräch vorher erwähnt hast, dass du Diabetes hast, ne? Wird der andere schon überrascht gucken, wenn du da irgendwie einen Katheter liegen hast oder da eine Pumpe ist oder ähnliches, ne? Also ich denke, das ist für manche Leute doch recht schwierig, die mit der Krankheit vielleicht gerade frisch zusammengetroffen sind, ne? Und dann sich denken, oh, jetzt wird's peinlich oder so. Also ich denke, das ist schon ein großes Thema, was eigentlich doch sehr runtergeredet wird, aber eigentlich kein Tabuthema sein sollte. Also und ja, ich sag mal so, am Bauch hat man natürlich auch durch die Katheter überall so Stellen, die ja gerade am Heilen sind und so, ne? Und der eine reagiert so drauf und der andere reagiert so drauf. Also ich denke, das ist ein Thema, das sollte man nicht unterschätzen.
Wie machst du das dann? Sprichst du das vorher an? Bei einem Date oder so?
Das ist auch wieder so eine Geschichte. Die meisten informieren sich vorher über mich.
Ja, okay, ja gut. Okay, das heißt, die wissen was.
Ist für mich mittlerweile recht schwierig, unvoreingenommen in ein Date zu gehen. Also zumindest was den anderen betrifft, also meistens ist es so, ja, du bist ja die und die und dadurch, dass ich so offen mit meinem Typ 1er umgehe, wissen das die meisten. Früher, wo das noch nie so war, dann bin ich ehrlich, bei den ersten Dates habe ich es gar nicht so an die große Glocke gehangen. Weiß nicht, also man lässt ja beim ersten Date, wenn man doch auf was Ernsteres raus ist, hinaus ist, nicht gleich die Hose runter, sage ich mal, ne? Ja, bei einem One-Night-Stand schwierig.
Was gab's denn da tatsächlich mal für Reaktionen, wo du vielleicht auch gesagt hast, da hätte ich mir eine bessere Reaktion jetzt von meinem Datepartner zum Beispiel gewünscht?
Mir ist es durchaus mal passiert, dass ich bei einem One-Night-Stand eine Unterzuckerung hatte. Also währenddessen. Während der heißen Phase sozusagen. Ja, blöd, ne? Also alle, die wissen, wie eine Unterzuckerung ist, wissen sie auch, wie sie sich in dem Moment fühlen. Also einfach mal ja, man nimmt an der ganzen Veranstaltung sozusagen nicht mehr direkt teil. Und die Situation war schon irgendwie blöd, ne? Der andere hat dann gefragt, okay, was ist denn los, gefällt dir das nicht? Und ich musste dem halt erklären, ey, sorry, wir müssen an der Stelle halt einfach aufhören. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß gerade nicht, was ich tue.
Und wie hat er dann reagiert?
Ja, die Reaktion war von ihm, er war doch eine nette Person, sag ich mal. Er ist direkt losgerannt und hat mir Schokolade geholt. Und da habe ich dann gesagt, das ist lieb, tut mir leid, aber kannst du mir irgendwas anderes bringen, so Gummibärchen oder so, das geht schneller.
Das wollte ich gerade sagen, du bist da dabei und dann so, stopp, ich brauche kurz Apfelsaft.
Genau, ja.
Und auch an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön an die wundervolle Lynn Künstner für dieses sehr ehrliche Gespräch. Folgt ihr bei Instagram wie die anderen 140.000 Followerinnen und Follower, Lynn_K44, da erfahrt ihr dann noch mehr aus ihrem Alltag mit Diabetes. So, was machen wir nächste Woche?
Nächste Folge, da schaue ich doch mal kurz in unseren klugen Plan. Das ist die letzte Folge vor Ostern. Diabetes und Corona. Wir reden in der nächsten Woche über Diabetes und Corona. Wie hängt das zusammen? Wie habt ihr vielleicht auch eure Corona-Erkrankung erlebt mit Diabetes? Könnt ihr uns gerne schreiben über die Instagram-Seite Typfrage der Podcast. Wenn ihr Corona hattet, hattet ihr das stärker als die anderen? Was glaubt ihr? Wie seid ihr generell mit Corona umgegangen als DiabetikerInnen?
Nächste Woche hört ihr auch nochmal von Lynn. Auch mit ihr haben wir über Corona gesprochen und sie hat da sehr deutliche Worte gefunden. Außerdem haben wir mit Dr. Jens Kröger gesprochen. Der ist Diabetologe. Er berichtet ein bisschen aus seinem Praxisalltag in der Corona-Zeit und wir sprechen mit ihm auch darüber, inwiefern Corona Diabetes auslösen kann.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.